Wir schlafen viel im Leben und wir arbeiten viel im Leben. Und das sollte qualitativ einfach sehr gut sein und es sollte uns erfüllen, weil das ist der größte Teil unseres Lebens. Den verbringen wir damit. Und ich glaube, wenn man eine Berufung, einen Ruf in der Seele und im Herzen fühlt, dem sollte man immer folgen. Egal wie verrückt das ist und egal wie eben, auch wenn die Familie sagt, ach, überleg's ja nochmal, ne? Da muss man wirklich aufs Herz hören. Also ich ermutige jeden dazu, seine Träume zu leben, weil dafür ist das Leben da. Es ist nicht dafür da, zu ackern und sich zu Tode zu schuften für ein Stückchen Papier, was uns viel ermöglicht. Klar, aber ich habe da vielleicht ein bisschen eine extreme Einstellung, dass ich sage, Liebe, Gesundheit, Werte, soziales Umfeld, Natur, das ist für mich viel, viel wichtiger als dieses Scheinchen Geld.
Ja, total.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Elise Wolf und schön, dass du hier mit dabei bist. Ich habe heute ein inspirierendes Gespräch für dich, zu dem ich mir eine ganz inspirierende Person geholt habe. Und das ist die wunderbare Natalia Avalon. Mit ihr spreche ich über das Thema, wie du den Mut findest, dein eigenes Ding zu machen. Vielleicht kennst du Natalia ja bereits. Sie ist Schauspielerin und auch Sängerin und siedelte im Alter von 8 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland über, von Polen. Und erst dort lernte sie die deutsche Sprache, absolvierte dort auch ihr Abitur und studierte nach dem Abitur Theaterwissenschaften, obwohl sie schon immer wusste, dass sie im Herzen eine Künstlerin ist, Schauspielerin, Sängerin. Das waren ihre großen Leidenschaften. Und zu diesem Thema habe ich mit ihr gesprochen, über ihren persönlichen Weg und wie sie diesen Weg auch, ja, auch wenn es mal schwierig wurde und steinig wurde, trotzdem immer von Herzen verfolgt hat. Ja, und in dieser inspirierenden Folge spreche ich mit Natalia Avalon über Mut, Selbstvertrauen und die Kraft, deinen eigenen Weg zu gehen, auch dann, wenn es vielleicht nicht immer einfach ist. Und da kann ich dir sagen, dass wir das, glaube ich, alle kennen, dass wir manchmal da ein bisschen Motivation und Inspiration brauchen. Und wenn du vielleicht gerade an einem Punkt stehst und vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hast, da ist noch mehr Luft nach oben und mir fehlt aber gerade so ein bisschen der Mut oder ich habe vielleicht Angst, die nächsten Schritte zu gehen, dann empfehle ich dir diese Folge von Herzen. Sie wird dich inspirieren, sie wird dich motivieren und sie ist einfach nochmal eine Erinnerung daran, dass du an dich selbst glauben darfst und deinen ganz eigenen Weg immer im Leben gehen darfst. Und wie das gelingt und was du aus der Folge mitnehmen kannst, das erfährst du hier jetzt im Podcast mit Natalia Avalon. Ich würde sagen, wir starten los in die Folge.
Hallo liebe Natalia, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung,
liebe Lese. Sehr gerne. Es ist mir eine Ehre, dass du heute dabei bist. Du bist Schauspielerin, du bist Sängerin, man kennt dich natürlich aus Film, Fernsehen und wir sprechen heute über Mutmachergeschichten und vor allen Dingen auch, wie so deine Geschichte war. Aber greifen natürlich auch alle anderen Themen, Thema Ernährung. Ich weiß, dass dir das auch ein großes Herzensthema ist, Gesundheit.
Ja.
Und lass uns sehr gerne mal hier starten. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Natalia, sag mir mal, wie war damals so dein Weg? Wusstest du schon immer, dass du gerne in die Schauspielerei oder auch als Sängerin später mal auf der Bühne stehen möchtest? War das immer schon so ein Herzensthema von dir?
Ich glaube, man wird als Künstler geboren. Ich glaube, man wird nicht zum Künstler. Vielleicht steckt in jedem ein bisschen Künstler drin, je nachdem, wie sich dann später die Kreativität eben äußert. Aber ich glaube, man merkt es relativ schnell, wenn man das Gefühl hat, man liebt die Bühne, man liebt es, Menschen zu unterhalten, man interessiert sich für Kino, für Musik, für Kunst, bildende Kunst. Und das war bei mir auch eben sehr früh so, dass ich auf die Bühne wollte, im Kindergarten Theater gespielt habe, in der Schule, danach der Schule im Amateurtheater. Also mich hat Kunst immer sehr fasziniert. Für mich war das immer die perfekte Art und Weise, mich auszudrücken, mein Innenleben, meine Emotionen zu filtern und vor allem auch Dinge, die man vielleicht nicht aussprechen konnte oder nicht mitteilen konnte, seiner Umwelt, seinen Eltern, seiner Familie, seinen Freunden, die konnte man immer durch die Kunst ausdrücken. Ob es eben durch Malen ist oder Singen oder Tanzen oder eben Schauspielen. Das war bei mir schon sehr, sehr früh klar, dass ich da die Richtung einschlage. Es war auch in der Schule so, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf das Abitur. Ich habe Abi in der Tasche, aber ich habe im Prinzip überhaupt nicht mehr gelernt, weil ich wusste, das ist mein Weg und Mathe, Physik und so weiter hat mich dann gar nicht mehr interessiert.
Beeindruckend. Jetzt hört sich das ja alles so easy an, ne? Aber du bist ja damals auch, du hast mir das mal erzählt, auch erstmal mit 8 bist du nach Deutschland gekommen.
Genau.
Bist Polin.
Genau, also kurz vor dem Mauerfall, ja.
Genau, mit
ja.
polnischen Wurzeln.
Genau.
Wie war das für dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, also nicht nur ich kann mir vorstellen, sondern ich weiß es auch selber. Ich bin ja, wie du weißt, halb Nigerianerin. Wir sind damals auch von heute auf morgen irgendwann nach Nigeria gezogen als Kind. Neues Land, neue Sprache für dich auch. Wie war das für dich? Konntest du dich da schnell mit zurechtfinden? Und wie ist dann dein Weg da auch weitergegangen?
Ich glaube, es ist wichtig, bei Kindern und Jugendlichen auf das Alter zu achten, wann man sie rausholt aus einer Umgebung, aus einem Freundeskreis, aus dem Kindergarten oder der Schule. 8 war ein gutes Alter, weil ich bin noch in die erste Klasse gegangen in Polen. Und in die zweite bin ich dann nach Deutschland gekommen quasi. Und der Freundeskreis, ich hatte meine Freundin natürlich von der Straße, also von der Straße, das klingt jetzt so Ghetto. Also auch von der Straße Ghetto hin oder her. Aber bei meinen Großeltern haben alle Kinder mal auf der Straße gespielt, alle Nachbarskinder. Und natürlich, ich habe bis heute Freunde von dieser Zeit. Aber es war für mich nicht so schlimm, aus einem Umfeld herausgerissen zu werden, weil ich dann mit 8 eben hier meinen neuen Freundeskreis aufgebaut habe. Und für mich war das alles ein Riesenabenteuer und sehr aufregend. Und ich war sehr neugierig. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Ängste gehabt, weil ich konnte ja die Sprache nicht. Ich konnte kein Wort Deutsch und wurde gleich in die Schule quasi wie ins kalte Wasser geschmissen und habe mit großen Augen um mich gesehen und alle haben mich auf mich eingequatscht. Aber es geht viel, viel schneller als Kind. Man lernt die Sprache schneller, spielerischer. Und wäre ich jetzt 14 oder also vor der Pubertät oder in der Pubertät gewesen, hätte ich wahrscheinlich rebelliert und hat gesagt, nein, meine Freunde sind hier, vielleicht die erste große Liebe, aber mit 8 war das perfekt.
Das heißt, du hast dich da ganz schnell dann auch eingefunden und würdest du sagen, das hat dir auch später dann nochmal geholfen, dich vielleicht auch im beruflichen Kontext nochmal schneller in neue Situationen einzufinden, da vielleicht auch mit einer, so wie du gerade gesagt hast, Lockerheit, Neugier dann da auch zu starten?
Alles hat seine Vor- und Nachteile immer im Leben. Wir sind sehr viel umgezogen. Ich bin dann später nach dem Abitur als Erwachsener oder als Heranwachsende quasi auch sehr viel umgezogen, weil ich es gewohnt war, Orte zu wechseln oder eben, ich war nicht so gebunden an einen Ort. Mein paradiesischer Zustand war immer bei meinen Großeltern. Das war so meine Basis, bis sie gestorben sind tatsächlich vor über 10 Jahren jetzt. Das war immer so mein wahres Zuhause, mein Nest, meine Festung und alles drumherum war immer spielerisch und beweglich. Und ja, der Vorteil ist, dass man flexibel ist dadurch im Leben. Ob es jetzt eben Umzüge sind oder neue Freunde, neue Menschen, neue Sprachen. Der Nachteil ist, dass man irgendwann, und ich glaube, das geht vielen mit Migrationshintergrund so oder mit Wurzeln, die nicht aus einem Land kommen, wo sich die Kulturen vermischen oder wo man eben dann gewechselt ist in ein anderes Land, dass man sich so ein bisschen zwischen den Stühlen fühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist
total.
Wo bist du geboren?
In Deutschland, aber sehr ähnliche, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben, ähnliche Geschichte. Wir sind dann auch, als ich 7 war, nach Nigeria gezogen. Die erste Klasse habe ich noch in Deutschland gemacht. Und dann, Nigeria ist die Hauptsprache Englisch.
Ja.
Und auch da kam ich gleich in eine Klasse rein, Englisch. Man passt sich an, ne? Man lernt relativ schnell. Als Kind war das in einem halben Jahr, konnte man dann fließend Englisch sprechen.
Genau.
Aber so wie du sagst, man ist, also ich habe es als große Bereicherung empfunden. Einfach.
Wer kommt aus Nigeria? Dein Papa, deine Mama?
Mein Papa.
Dein Papa, okay.
Genau. Und wir sind mit der ganzen Familie dann runtergezogen.
Ja.
Wenn ich rückblickend sage, ich wow, ne, dass das so auch aus Elternsicht, dass das alles so, dass sie das alles so gewuppt haben, aber ich habe es immer als Bereicherung empfunden. Ja. Aber so wie du gerade gesagt hast, also diese Gedanken habe ich auch lange Zeit oder hin und wieder auch, ne, man ist schon ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? Wo gehört man jetzt genau hin? Genau, erzähl mal, da wolltest du gerade.
Also finde ich auch eben, ne, weil man hat natürlich seine Wurzeln. Mhm. Bei dir ist es eben der Papa, bei mir sind ja alle Polen im Prinzip. Dann wirst du irgendwann gefragt, wenn man die Wurzeln kennt, wirst du gefragt, wie fühlst du dich? Welchem Land fühlst du dich näher? Für mich war das immer schwierig. Also für mich war ganz klar, meine Wurzeln sind Polen. Meine ganze Familie kommt aus Polen. Aber ich bin jetzt 45. Ich bin mit 8 hergekommen. Ich habe den größten Teil meines Lebens in Deutschland verbracht. Ich habe die Sprache hier auch noch mal von der Pike gelernt. Ich habe die Geschichte, die Kultur, meinen Beruf, meine Ausbildung, alles hier genossen. Und habe von Polen eben nur die 8 Jahre mitbekommen, also meine Kindergartenzeit, meine erste Klasse, und das war alles sehr spielerisch auch. Und der Ernst des Lebens sozusagen hat ja hier begonnen, in Deutschland. Und klar fühle ich mich als Deutsche auch, ne? Ja. Deutsch-Polen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Mir persönlich ist das nie so wichtig im Sinne von, ich finde es auch bereichernd und spannend, wenn du sagst, dein Papa ist Nigerianer, ihr seid rübergezogen und dann hast du ja auch viele, viele Traditionen mit rübergebracht, ne? Oder bist mit denen aufgewachsen. Was ich wichtig finde und schön finde, sind Traditionen und Kulturen. Also es gibt typisch polnische Traditionen oder Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Klischees natürlich auch, ne? Über die man früher gelacht hat, die Polenwitze und die deutschen Witze und so weiter und so fort. Und das finde ich wichtig, wenn man die auch bewahrt oder weiter auch pflegt. Mhm. Ich habe kürzlich mit dem Sohn meines Partners darüber gesprochen, wie das ist bei den Jugendlichen, bei den jungen Leuten heute. Die sind sehr kosmopolit. Mhm. Die sind geboren worden in eine Welt, die sehr offen ist und tolerant. Also unabhängig davon, wie viele Probleme es immer noch gibt. Wir sind anderes gewohnt.
Ja.
Ne? Also wir sind vielleicht auch teilweise länderspezifischer aufgewachsen. Heute vermischt sich alles sehr und das ist toll, das ist wirklich super. Ich finde es aber schön, wenn eben, wie gesagt, Traditionen, Kulturen, wenn diese Eigenschaften auch gepflegt werden und bleiben und man sich da austauscht und bereichert gegenseitig.
Ja, total. Ja, und einfach auch für was steht. Ich glaube, heutzutage ist es oft, dass sich einfach viele auch nicht mehr trauen, für bestimmte Werte manchmal auch zu stehen. Ne?
Ja.
Ja, das heißt, du bist hierher gezogen und als Kind weiß ich selber, macht man das alles ganz gut und kann sich da relativ schnell dann auch anpassen. Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, deine Schulzeit, du hast eigentlich von Anfang an gewusst, du möchtest auf die Bühne.
Ja.
War das dann so, dass du ganz bewusst, also als Kind kann man wahrscheinlich noch nicht so bewusst den Weg dann vorhersehen, ne? Oder vielleicht doch. Mhm. Aber dass du wirklich dann sagst, ich möchte vielleicht Gesangsunterricht oder ich gehe ins Ballett, Tanzunterricht, gehe zum Theater. Mhm. Hast du das für dich ganz bewusst, bist du da den Weg schon gegangen?
Wir haben ja privat schon mal drüber gesprochen oder hinter der Kamera. Früher, ich habe das Gefühl, früher war die Zeit anders. Heute sind die Kids ganz scharf drauf, berühmt und bekannt zu werden und viel Geld zu verdienen, ohne viel dafür zu tun. Ist ja auch okay, wenn man es schafft. Ich finde eine Ausbildung, eine Bildung, also Ausbildung und Bildung, beides sehr wichtig. Ich finde ein wenn man das sein Werk, seinen Beruf erlernt und immer wieder daran feilt, man ist ja nie, wie soll ich sagen, man kann sich immer verbessern im Leben, als Mensch und auch beruflich. Und ich war fasziniert von dem Beruf und wollte die Technik lernen und was dahinter steckt. Wie ist es, Charaktere darzustellen, fremde Menschen, fremde Charaktere, in Welten einzutauchen, die ich überhaupt nicht kenne. Das hat mich neugierig gemacht, das hat mich fasziniert. Ich liebe ja Fantasy, ich liebe Märchen, Science Fiction. Also ich liebe im Prinzip alles, was Johnny Depp so spielt, würde ich auch gerne spielen. Ich bin, also das Leben Und die Dramatik des Lebens und die Problematik, die sind sowieso da. Die interessiert mich jetzt als Schauspielerin nicht so sehr wie Welten, die mir ganz fremd sind und ganz fantastisch sind. Also Tim Burton-Filme zum Beispiel. Oder, da gibt es, da könnte ich ja unzählig viele aufzählen. Aber mir war eben klar, dass ich diesen Weg einschlagen möchte. Und mir war das aber auch wichtig, was zu können. Ich wollte gut sein in dem, was ich mache. Mir ging es nie um bekannt und berühmt zu werden. Mir ging es immer darum, vor der Kamera zu stehen und mich führen zu lassen von Regisseuren, um im Team zu arbeiten und Welten zu erschaffen, in die man den Zuschauer ziehen kann. Oder eben durch Musik auch. Ne? Eine Welt zu schaffen, wo sich die Zuhörer verlieren können und man in so einer gemeinsamen Blase ist, in der man sich fallen lassen kann und sein kann, wenn man wirklich will, unabhängig von gesellschaftlichen Druck oder Regeln oder Vorgaben. Und das habe ich gemacht. Schauspielunterricht, Gesangsunterricht, Tanzunterricht.
Auch schon als Kind dann, oder?
Auch als Kind, genau. Workshops immer gemacht. Also bis heute versuche ich mich immer weiterzubilden, weil man kann immer neue Techniken lernen, neue Herangehensweisen. Beim Schauspiel speziell, bei Musik ist es Technik, ne? Da muss man jeden Tag üben einfach. Macht vermutlich auch eine Mariah Carey bis heute. Und mir macht auch diese Transformation Spaß. Also wenn man mit der Stimme arbeitet, wie ist es am Anfang und wie ist es dann später, Monate, Jahre später, nachdem man geübt hat und sich weiterentwickelt hat.
Und würdest du sagen, also ich könnte mir vorstellen, viele, gerade wenn wir so über das Thema Mutmachergeschichten, deinen Weg gehen, ist ja auch ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Ne? Also ich ermutige Menschen ja auch auf eine andere Art und Weise, einfach ihren Weg zu gehen und auch zu sagen, frei von jeglichem Alter und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, und gerade auch für vielleicht gerade junge Menschen, als du damals jung warst, dieser Berufsweg ist ja wahrscheinlich auch noch mal so 20 Jahre oder 25 Jahre zurück, nicht so allgegenwärtig gewesen. Also ne, wir sind ja ähnlich alt.
Genau.
Hast du da Unterstützung bekommen? Hattest du vielleicht Mentoren auf deiner Seite? Oder hast du da vielleicht sogar Gegenwind bekommen, dass viele gesagt haben, oh, dieses Künstlerische und damit kannst du doch später keinen Fuß fassen. Und du hast aber dann trotzdem so dein Mindset gehabt, du willst es schaffen. Wie war das bei dir?
Ich bin froh darüber, dass ich sehr willensstark bin. Ich bin sehr rebellisch schon immer gewesen und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich Widder bin. Ich glaube, da ein Sternzeichen, Attribute irgendwie. Ich habe immer quasi meinen Kopf durch die Wand, also ich habe mich immer durchgesetzt. Wenn ich was wollte, leidenschaftlich, dann musste ich das machen. Und natürlich gab es, was heißt Gegenwind? Meine Eltern waren kritisch, weil niemand aus meiner Familie hat den künstlerischen Weg gewählt. Obwohl vielleicht meine Großmutter das gerne gemacht hätte und so weiter, da gab es aber andere Probleme. Das waren Nachkriegskinder oder eben Kriegskinder. Meine Urgroßmutter, meine Mama hat dann mit anderen Dingen zu tun gehabt, generationsbedingt. Ich habe einen sehr starken Charakter und ich wusste, ich will das machen, aber nicht aus einer Laune heraus, sondern ich wusste, das ist meine Berufung, das ist meine Liebe. Ich liebe das, was ich mache und was ich sehe, Filme, Musik. Das hat mich immer sehr begeistert und ich habe gesagt, ich mache das einfach. Meine Eltern haben natürlich gesagt, klar, geh doch jetzt in die Immobilienbranche oder in die Hotelbranche oder studier doch Medizin. Du wolltest doch immer Medizin studieren. Und dann habe ich hier und da was versucht. Ich habe tatsächlich ein Praktikum gemacht im Hotel. Ich habe ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und das war alles toll. Medizin wäre tatsächlich noch eine Alternative oder Kinderpsychologie, was mich wirklich auch fasziniert, weil der menschliche Organismus einfach so faszinierend ist. Es ist ja auch ein Kunstwerk. Vielleicht hängt das so ein bisschen miteinander zusammen. Aber ich habe immer aufgehört. Ich habe dann gesagt, beim Hotel, das ist nichts für mich.
Da schlägt dein Herz nicht.
Nee, das ist Arbeit einfach. Da geht man hin, 9 bis 17 Uhr und dann verdient man Geld und findet das so lala. Aber mein Beruf, den ich jetzt ausübe, der erfüllt mich einfach. Ich mache das gerne. Und ich glaube, wir schlafen viel im Leben und wir arbeiten viel im Leben. Und das sollte qualitativ einfach sehr gut sein und es sollte uns erfüllen, weil das ist der größte Teil unseres Lebens. Den verbringen wir damit. Und ich glaube, wenn man eine Berufung, einen Ruf in der Seele und im Herzen fühlt, dem sollte man immer folgen. Egal wie verrückt das ist und egal wie eben, auch wenn die Familie sagt, ach, überleg's ja nochmal, ne? Da muss man wirklich aufs Herz hören. Also ich ermutige jeden dazu, seine Träume zu leben, weil dafür ist das Leben da. Es ist nicht dafür da, zu ackern und sich zu Tode zu schuften für ein Stückchen Papier, was uns viel ermöglicht. Mhm. Klar, aber ich habe da vielleicht ein bisschen eine extreme Einstellung, dass ich sage, Liebe, Gesundheit, Werte, soziales Umfeld, Natur, das ist für mich viel, viel wichtiger als dieses Scheinchen Geld.
Ja, total. Also da bin ich sowieso komplett bei dir. Ich finde es faszinierend, dass du dieses Thema Berufung schon so früh in frühen Jahren erkannt hast. Viele haben das ja noch nicht. Ne? Also man hat so eine Idee oder so, wie du auch gesagt hast, vielleicht mal da und vielleicht Medizin und vielleicht doch was anderes. Aber dass man von innen heraus so dieses Calling hat. Ne? Das ist, und da haben wir uns ja auch schon unterhalten. Erinnerst du mich so stark an meine Tochter auch?
Die ich kennengelernt habe, genau. Die bezaubernd ist.
Weil die ist seit klein auf. Obwohl wir aus der Familie alle gar nichts mit dem künstlerischen Beruf.
Ja, sie will ja auch, sie geht ja in den Bereich Schauspiel.
Genau, und sie hat das von klein auf, gab es keine Alternative für sie.
Ja,
und sie probiert das. Ne? Also,
haben wir uns ja unterhalten und ich habe ihr aber auch wirklich die Vor- und Nachteile dieses Berufes erklärt, weil natürlich, wenn man arbeitet und wenn man dreht oder auf der Theaterbühne steht oder singt, macht es total viel Spaß, aber zwischendurch gibt es eben auch Phasen und das ist anders als bei anderen Berufen, wenn man angestellt ist, fest angestellt ist, dass es eben auch Phasen gibt, wo man nicht arbeitet. Und da darf man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, niemand will mich, ich bin nicht gut genug. Das sind ganz viele Umstände. Mal ist der Typ nicht gefragt, Mann ist. Oder mal, jetzt gerade ist die Fernseh- und Kinobranche einfach, da ist das Geld nicht mehr da, was früher da war. Dann ist wieder die Jugend gefragt, dann gibt es ja immer den Zeitgeist. Ja. Ne? Und das muss man sich bewusst sein. Aber wenn man eine Berufung hat, dann ist es einem egal. Allerdings darf man sich auch nicht, glaube ich, versteifen auf eine Sache, weil manchmal hat man ja viele Talente oder viele Felder, die einen interessieren. Mhm. Und das war früher so in Deutschland, als ich eben 2007 mit dem Film Das wilde Leben rauskam und den Song dazu aufgenommen habe, der erfolgreich war, auch zufällig. Das war einfach
wunderschöner Song.
Dankeschön. Da hat man mich hier in der Branche gefragt, ja, was bist du denn? Das war so negativ. Ja, aber was bist du denn nun, Schauspielerin oder Sängerin? Mhm. Und da habe ich gedacht, oh Gott, okay, ich bin Schauspielerin. Und habe ganz viel nicht gemacht, was mir angeboten wurde im Bereich Musik, weil ich dachte, oh, das ist jetzt verpönt. Und das ist totaler Quatsch. Da sind wir in Deutschland einfach irgendwie Jahre hinterher, hinken da immer noch hinterher, im Gegensatz zum internationalen Markt. In Polen, Italien oder in den USA singt der Schauspieler. Der kann auch tanzen, der kann Theater, der kann Arthouse, der kann tiefgründig, der kann aber auch Kommerz. Das ist halt Entertainment. Und so sehe ich mich auch als Entertainerin. Natürlich hat man seine Steckenpferdchen, wo man wirklich gut ist. Aber warum soll man nicht singen, wenn man singen kann und die Leute damit vielleicht begeistert oder berührt? Sollte man sich nicht von außen sagen lassen, ja, du musst das oder das. Weil wer sind die Leute, die das sagen? Das ist...
kenne ich auch, also auch, ob wenn ich natürlich im ganz anderen Bereich bin, aber auch ich habe immer mich sehr divers und breit aufgestellt in meinem Beruf und da wurde ich auch immer gefragt, ne, was machst du jetzt? Bist du jetzt Speakerin oder bist du Autorin oder machst du Events? Ne? Also irgendwie, und dann habe ich immer gesagt, ich möchte mich da gar nicht entscheiden. Ne? Es gehört alles zusammen und es ist alles ein Thema, was da zusammengehört.
Ja, vor allem ist das Leben so kurz. Mhm. Wir haben 80 Jahre
vielleicht
in unserem Leben. Warum muss ich mich auf eine Sache versteifen? Mhm. Wenn ich das will, okay. Mhm. Ja, es gibt Menschen, es gibt, weiß ich nicht, Biologen, die forschen und sind in ihrem Feld und die interessiert vielleicht alles andere gar nicht, weil sie so da drin sind. Aber das Leben hat ja so viele Facetten und so viel Buntes und Tolles und ich versuche das immer spielerisch zu sehen, um mein inneres Kind nie zu verlieren. Und
es ist ja auch was, diese Neugier, finde ich, die gehört ja dazu.
Genau.
Und das ist erfrischend und es hält einen ja auch jung, also geistig jung.
Du bist natürlich auch, du hast auch deine Spezialisierung. Also du bist ja auch vielleicht in gewissen Bereichen besser als in anderen Bereichen. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel, wenn ich bin Künstlerin, ich kann auch ein Buch schreiben, meine Erfahrungen weitergeben, kann damit
unbedingt
auf die Bühne und kann eine Speakerin sein. Also man kann doch alles sein. Klar gibt es Leute, die alles machen und eigentlich nichts können.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Aber so wie du sagst, das Gefühl hatte ich auch, dass es oftmals in Deutschland so, also ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber das ist vor vielen Jahren noch so eng alles. Ne? Also man musste so für sich in ein Thema.
Also gerade im Bereich Kunst vor allem muss man offen sein, weil Kunst muss offen sein und jedem zugänglich und divers und bunt und facettenreich. Und wenn man einen Künstler beschneidet und um die Flügelchen cuttet, dann ist es das Schlimmste, was man machen kann. Lass die Leute doch sein, wie sie wollen. Und ich bin sowieso jemand, ich finde, apropos sein, wie sie wollen, also es ist so toll, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt auf der Welt und so viele unterschiedliche Berufe und eben Kulturen und Länder, und es ist toll und wunderschön. Und wenn sich das vermischt und wenn man sich austauscht und daraus Dinge wachsen und man als Mensch weiter wächst, ist es, finde ich, was sehr Tolles. Also ich finde, man sollte eine Entwicklung von einem Menschen nie stoppen. Vor allem, also ich glaube, ich bin ja sehr gläubig, ich sage, gut, der liebe Gott, wenn ich seine Stimme höre irgendwie im Traum oder ich habe eine Eingebung. Okay, aber ein menschliches Wesen kann nicht über mein Leben bestimmen. Also man kann sich von Mentoren vielleicht Tipps geben lassen oder ja, ich meine, selbst stell dir vor, wir haben jetzt Lust, Klavier zu spielen, Klavier zu lernen und damit auf Tour zu gehen. Mhm. Wenn man sich dahinter setzt, selbst wenn man über 40 ist, kann man das schaffen. Man wird jetzt wahrscheinlich nicht Chopin, außer man hat ein Ausnahmetalent entdeckt. Aber alles ist möglich im Leben, ne?
Ja, das ist ein schönes Motto, nach dem ich auf jeden Fall auch lebe. Aber es ist nicht immer so leicht. Du hast vorhin auch darüber gesprochen, Berufung, ja, ist das eine. Die hattest du sehr früh und auch ein starkes Calling einfach.
Ja.
Aber du hast ja auch gesagt, und dazwischen kommen auch mal Phasen, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo es vielleicht einfach auch mal eine Durststrecke ist. Wie war das bei dir und wie konntest du trotzdem dann mit deiner Intuition, mit deiner Berufung dann auch verbunden bleiben? Was hat dir da vielleicht auch geholfen im Alltag?
Also auch wenn ich ein sehr optimistischer und positiv denkender Mensch bin und aus jedem Problem und jeder schlechten Erfahrung immer versuche, was positiv draus zu ziehen und einfach zu lernen für das weitere Leben, gibt es natürlich Phasen, die einen deprimieren. Also klar, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite gerne und fühle mich gerne gebraucht und gewertschätzt. Und wenn ich eine Leistung bringe und jemand freut sich daran oder jemand findet es gut, den ich toll finde auch, zu dem ich aufschaue vielleicht oder den ich bewundere, dann macht es mich glücklich. Mich macht es aber auch glücklich zu teilen mit den Menschen, wenn ich auf der Bühne stehe, Liebe zu teilen, Kunst zu teilen, Geschichten zu erzählen und zu teilen. Und wenn man eben das nicht ausübt und zu Hause sitzt als Künstler, im Schauspiel kann man ja, außer sich fortzubilden, nicht so viel tun. Ich kann nicht vorm Spiegel stehen und irgendwelche Theaterstücke aufführen. Also es ist Quatsch. Ich kann meine Gesangsübungen machen, ich kann malen, ich kann ein Buch schreiben, aber Schauspiel, das ist schwierig. Und natürlich gibt es Phasen, wo man viele Castings hat und man 100% Absagen kriegt oder 90% Absagen oder gar keine Castings hat. Also es ist immer ein Auf und Ab. Und ich glaube, wenn man gute Leute um sich hat, das Glück hat, da eine Unterstützung zu haben in der Familie oder in der Partnerschaft und sich auszutauschen, und vielleicht öffnen sich neue, andere Perspektiven und man sagt, vielleicht schreibe ich ein Theaterstück mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin oder führe mal Regie oder man muss kreativ bleiben und man muss, finde ich, versuchen oder man kann versuchen, aus einer Misere Kunst zu schaffen oder sich davon inspirieren zu lassen. Und also es gibt immer irgendwas zu tun. Mir wird nie langweilig, aber klar, ich arbeite lieber. Also ich arbeite einfach super gerne.
Ja, und den Fokus hast du dann trotzdem immer beibehalten und gesagt, okay, das ist jetzt einfach vielleicht gerade eine schwierige Phase. Ich darf hier was lernen, also das so...
Genau, also es gab bestimmt hier und da mal Situationen, wo ich gesagt habe, ah, jetzt studiere ich doch nochmal was und hätte ich es bloß gemacht. Ich habe es nicht gemacht, jetzt hätte ich ein abgeschlossenes Studium und hätte mich nochmal weiterentwickelt. Ich überlege mir jetzt tatsächlich wieder, ich wollte letztes Jahr studieren, Psychologie studieren, aber ich habe Theater angefangen zu spielen, wie es halt so ist, kommt was dazwischen und man muss sich entscheiden. Das würde ich aber trotzdem gerne machen, um meinen Horizont zu erweitern. Mhm. Und jetzt im Alter von 45, so in der zweiten Lebenshälfte, finde ich es auch spannend, einfach neue Ufer zu erreichen oder zu erforschen im Sinne von, ich kenne mich jetzt aus im Schauspiel, in Musik. Und jetzt gibt es vielleicht noch andere Themen, die mich interessieren, wo ich eintauchen möchte. Also und da muss man halt kreativ bleiben und sagen, okay, ich habe jetzt eine Phase, das ist jetzt gerade schwierig, ich habe nichts zu tun, fange ich ein Studium an. Mhm. Oder ich weiß es nicht, ich engagiere mich karitativ mehr und arbeite vielleicht in irgendeiner Einrichtung oder arbeite einfach irgendwo über einen Nebenjob aus, weiß ich nicht, auf einem Hof und pflege Tiere, ich weiß nicht, jetzt, also irgendwas, was auch immer. Es gibt immer sehr, sehr viele Möglichkeiten und fokussiert bleiben, ja, man weiß irgendwann, das sind Phasen. Mhm. Das ist das Leben eines Künstlers. Das war schon bei Picasso so, das war bei der Dietrich so, das war bei, wie sie alle heißen, vor uns.
Und offen zu bleiben, ne? Das finde ich.
Offen und flexibel, bleiben, ja. Ne? Für Neues. Ja. Und sich das nicht zu Herzen zu nehmen, weil ganz selten hat es mit einem wirklich selbst als Mensch zu tun, als Person, weil als Schauspieler, du bist ja dein eigenes Produkt. Mhm. Ich gehe als Natalia Avellone zum Casting. In einer Rolle zwar, aber wenn ich eine Absage bekomme, weil es nicht gefällt oder man nicht will oder man sich anders entscheidet, klar zwickt es hier und da und tut ein bisschen weh, aber dann kommt was anderes. Also das ist, ich glaube, ich versuche es auch immer wieder und immer weiter spielerisch alles zu betrachten und nicht zu ernst zu nehmen, weil warum soll ich jetzt mich krank machen und krank werden wegen einer Rolle? Mhm. Ich weiß, in der Schauspielschule oder bei anderen Berufen, man bewirbt sich für eine Stelle. Und in der Schauspielschule damals waren 1200 Schüler, die sich beworben haben. Davon wurden, wie viel wurden genommen? Oh Gott, von den 1260, glaube ich. Oh wow. Mhm. 30 Mädchen, 30 Jungs, also oder gemischt. Mhm. Ja, mhm. Dann bleiben ja 1100 wie viel? 1930 übrig.
Ja.
Nee, Quatsch.
70, wenn 70 genommen werden, genau.
Wenn 1200, ja. Egal.
Oh Gott, wenig auf jeden Fall.
Also von den 1200 Bewerbern werden halt nur 60 genommen. Mhm. Man kann sich ausrechnen so. Und alle anderen, und ich habe mich bei staatlichen Schauspielschulen beworben, Otto Falkenberg und Ernst Busch in Berlin und die andere ist ja in München, kam immer in die Endrunde, wurde aber nicht genommen und habe gesagt, okay, alle Wege führen nach Rom, dann studiere ich Theaterwissenschaften oder bewerbe mich so. Mhm. Und ich arbeite und ganz viele Menschen, die Schauspielschule absolviert haben, haben noch nie in ihrem Leben gedreht, standen vielleicht auf der Theaterbühne oder auch nicht. Heißt alles und nichts.
Genau. Ich glaube, am Ende ist immer wichtig, was man für sich draus macht, dass man auch die Chancen nutzt, die man bekommt. Du bist ja dann... Hast du Gott sei Dank nicht aufgegeben, bist weitergegangen. Ja. Und wie war das so, die ersten Drehs? Und ich glaube dann damals 2007, ne?
Mhm. Genau. Das wilde Leben.
Das wilde
meine
Leben.
Erste
das
war große dann, Kinorolle.
Genau, das war dann der große oder internationale Durchbruch dann auch.
International eher durch den Song, durch Summer Wine. Ja. Der Song ist tatsächlich wirklich international bekannt. Mit Villa Vallo zusammen haben wir eben aufgenommen für den Film. Der Film war national bekannt. Das war einfach erst meine erste große Kinorolle. Da war ich 27. Ich bin eigentlich immer Spätzünder in allem so, aber erreiche immer alles.
Ist das Spätzünder? Da ist man ja noch.
Seinen ersten Film mit 27. So ja, es gibt Menschen, die...
Aber du hast bis dahin... hast du ja auch schon gedreht oder
ja,
was
ja,
für Theater?
Ja, ich habe tatsächlich angefangen. Meine allererste Rolle war ein Kunstprojekt. Da wurde ich vom Künstleramt Stuttgart über das Künstlerdienst Stuttgart, wurde ein Regisseur auf mich aufmerksam. Und dann haben wir so ein Kinoprojekt gedreht. Das war meine allererste Rolle. Im Fernsehen war es, glaube ich, eine Gerichtsshow. Also da habe ich noch so ein bisschen badisch geredet und so ein bisschen in die Höhen und Tiefen. Das habe ich mir dann abtrainiert. Dann habe ich mal bei Marienhof und Verbotene Liebe eine Episode gespielt. Habe da sehr viel Geld verdient. Als junger Mensch war das für mich so, ich verdiene mehr als meine Eltern. Tagesgage war damals schon gut und habe mich so hochgearbeitet, einfach von Film zu Film, Projekt zu Projekt. Und dann irgendwann ist es meistens so, dass das Projekt, was für einen zu, viel, wie zugeschrieben wurde, passiert. Und dann muss man was draus machen.
Ne? Genau. Und da hast du auf jeden Fall was richtig Cooles draus gemacht. Wie ging es dir dann? Wie erging es dir dann mit diesem, ich sag jetzt mal, deinem Durchbruch damals?
Wie gesagt, ich kam aus Polen. Wir haben im Flüchtlings Heim, darf man das noch sagen heute? Ich weiß es nicht. Wir haben eben, wie sagt man das heutzutage? Geflüchteten und
Unterkunft,
genau. Ja. Also damals hieß es wirklich Asylantenheim tatsächlich. Mhm. Das wurde so offiziell benannt. Und das war alles nicht einfach, für meine Mama vor allem nicht. Und wir hatten wirklich kein Geld. Und das war wirklich eine abenteuerliche Reise, also von Polen über diese Flüchtlingsunterkunft, wo man Marken bekommen hat für Klamotten, wo man Marken bekommen hat für Nahrungsmittel, wo es immer an Geld gefehlt hat. Wir haben gelebt in einem Zimmer mit einem Schrank durchtrennt und winzig. Und da haben sich irgendwelche Leute geprügelt in dieser Unterkunft und so. Also es war nicht immer einfach. Und wenn du dann so eine Rolle hast und dann auf einmal in der Öffentlichkeit stehst, ist es schon nochmal eine andere Welt. Aber dadurch, dass ich mir alles immer wirklich erarbeitet habe, durch wirklich viel Arbeit, Disziplin und Engagement und Leidenschaft, wusste ich das immer zu schätzen. Also ich bin nicht über Nacht irgendwie zum Star geworden durch irgendeine Castingshow oder Reality-Show, sondern ich habe mein Handwerk gelernt und habe einfach ein gutes Zuhause. Also meine Eltern oder meine Mama und meine Großeltern und so, die haben mich immer auf dem Boden gehalten. Also nicht negativ, positiv im Sinne von, ich bin immer bodenständig geblieben, habe diesen Hype mitgenommen und es war natürlich, habe ich es zelebriert und gefeiert, weil man wurde viel eingeladen und fotografiert und hat Superstars national und international getroffen und dann auf einmal mit Wille Wallo zu singen, das war so, wow, ich habe früher Him gehört und war Fan und auf einmal stehen wir da in der Kabine und singen. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, wie soll ich das sagen, mich hat im Leben nie so das Materielle begeistert oder so diese Scheinwelt und unsere Branche, die Unterhaltungsbranche ist eine Fantasiewelt. Da passiert sehr viel, was mehr Schein als Sein ist. Ja, also im Positiven als auch im Negativen. Und ich habe das relativ schnell durchschaut. Und deswegen bin ich da nie abgehoben oder dachte, ach, jetzt bin ich was Besseres, weil ich in einer Zeitschrift auf dem Cover bin. Nee, also da waren die Werte von zu Hause so gefestigt und es geht um was anderes im Leben als, also ich bin auch, ich habe auch nicht diesen Geltungsdrang und diesen krassen Narzissmus in mir, dass ich da unbedingt im Vordergrund sein muss. Ich erzähle einfach Geschichten gerne und bin einfach gerne vor der Kamera und spiele gerne. Das ist für mich das Wichtigste.
Und wenn du hast vorhin gesagt, du bist jetzt 45, hast ja jetzt auch schon eine lange Karriere hinter dir und bist natürlich auch noch in der Mitte deines Lebens, die Themen Gesundheit, Ernährung, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, das sind so deine Herzensthemen auch, also sollten auch zu Recht für alle Herzensthemen sein, denn das tun wir am Ende für uns. Was würdest du sagen jetzt auch im vielleicht Bereich Schauspiel? Ist es da, wie ist es mittlerweile, wenn man älter wird? Ist es, wie empfindest du das als Schauspielerin, das Älterwerden? War es für dich jemals vielleicht auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Problem von außen, also nicht für dich selber, sondern von außen vielleicht?
Mich haben zwei Dinge nie interessiert im Leben. Gewicht und Alter. Wenn du mich fragst, wie alt ich bin, mittlerweile 45 ist so eine gute Zahl, weil ich so irgendwie 45 ist so die Mitte. Oder 50, aber wann wird man 100? Und mein Gewicht hat mich auch nie, diese Zahlen haben mich nie interessiert. Deswegen, ich glaube, das ist natürlich, ich glaube nicht, sondern es ist alles liegt an der inneren Einstellung. Ich habe immer gedacht, ich bin jung. Ich denke jetzt auch, ich bin jung.
Ja, ich bin total jung. Ich denke das auch, aber ich bin ja noch älter als du.
Ja, aber du siehst ja auch total jung aus. Also nicht nur deine tolle Haut und so, aber es ist ja die ganze Präsenz, die man so ausstrahlt. Ja. Man kann natürlich auch schon mit 20 irgendwie krumm und bucklig sein und sagen, ich habe keinen Bock mehr aufs Leben und so, ne? Es gibt aber Menschen mit 80, die mit geradem Rücken und fit und das Leben genießen, egal ob sie dick oder dünn sind oder wie auch immer, darum geht es nicht. Ich habe diesen Druck nie empfunden. Ich denke auch mit 45 denke ich nicht drüber nach, ich bin jetzt zu alt für die Schauspielbranche. Die Rollen ändern sich. Mhm. Es gibt immer wieder mal so einen Hang zum Jugendwahn.
Okay, immer noch, trotz dieser Zeit aktuell.
Ja, dass man, also jetzt ist gerade auch wieder so eine Zeit, die ich aber fantastisch finde, weil die Jugendliche und es gibt so eine andere Generation an Schauspielern und Künstlern, die so nachkommen, wie als ich eben damals Anfang 20, Mitte 20 war. Und es wird ja immer so sein. Das ist natürlich die neue Generation der Rebellen, der Künstler und so weiter. Ich weiß nicht, ich mache mir da nicht so viele Gedanken drum. Und ich finde, wir leben in einer guten Zeit, wo man merkt, ach so, es gibt ja auch noch Menschen über 30 und 40 und 50 und 60.
Und die sind trotzdem noch voll.
Und die sind jung.
Oder starten noch ganz neue Dinge, ne?
Das und heutzutage bleibt man so lange jung, bis 80. Ich glaube, so ab 80 kann man sagen, ich bin älter. Meine Mama ist Ende 60.
Auch noch so jung.
Die hört Musik, die ich höre. Die zieht sich super an. Also ohne irgendwie komisch infantil zu irgendwas zu erzwingen, sondern die ist top, die ist moderner als ich teilweise. Meine Oma, die damals mit 82 gestorben ist, die war moderner als ich. Die war auf dem neuesten Stand in Mode, in Politik und Wirtschaft und sowieso, aber war ich total begeistert. Und ich habe, glaube ich, mit 30 mal so eine Phase gehabt, da dachte ich so, oh, die 2 ist weg vor dem Alter. Oh, jetzt werde ich erwachsen. Oh Gott, jetzt wird alles ernst. Mhm. Hilfe, ich will nicht. Jetzt bin ich 45 und fühle mich eigentlich immer noch wie 27, so von der Vitalität her. Da bin ich, glaube ich, irgendwie stehen geblieben. Also was so die Energie betrifft. Und finde einfach durch gesunde Ernährung, durch einen gesunden Lifestyle und vieles, was dazugehört, kann man absolut jung bleiben, ohne diesen Wahn zu verfolgen. Also was heute passiert eben mit, auch bei in meiner Branche vor der Kamera, ich erkenne teilweise die Leute nicht mehr wieder, die sich so wahnsinnig operieren.
Und das ist ja gerade eigentlich das Hauptthema, ne? Also die Mimik dann auch vernünftig.
Also ich finde, heutzutage finde ich es fantastisch, auch Männer teilweise in Hollywood, die dieses Reverse Aging, also die werden jünger, anstatt älter zu werden. Es gibt OP-Techniken, die sind super, weil da sieht man frischer aus. Ich finde, alles ist dazu da, um es auch wirklich zu machen oder machen zu können. Wenn sich jemand unwohl fühlt, zu große Brust, zu kleine Brust oder große Nase, kleine oder wenn man total faltig ist und sieht total müde aus. Und manchmal sieht man, wenn ich eine Allergie habe und stehe morgens auf, sehe ich total versoffen aus. Dabei trinke ich, also ich trinke einen ganz normalen Wein oder so und fühle mich nicht frisch. Ne? Da gibt es Leute mit Augen, Schlupflidern, die lassen es machen. Alles total okay. Wenn man aber 60 ist, 70 ist oder 50 oder 40 und will immer aussehen wie 18, das ist lächerlich, finde ich. Weil man sieht es an den Händen, man sieht es am Hals, man sieht es trotzdem am Benehmen einer Person. Die kann so geliftet sein, die wirkt trotzdem, und oft wirken ja Frauen auch viel älter durch zu viel Lippen, zu viel irgendwie alles, wirken die auf einmal viel älter und so. Das wirkt dann irgendwann auch vulgär, ne? Ich weiß es nicht. Also als Schauspielerin musst du auf die Mimik achten. Und gut, die Hollywood-Schauspielerin pfeifen drauf. Nicole Kidman, ich finde die ganz toll, aber ich glaube, da bewegt sich gar nichts mittlerweile. Ich finde halt so die Individualität toll, ne? Du siehst anders aus, ich sehe anders aus. Stell dir vor, wir würden jetzt alle wie Kim Kardashian aussehen. Das ist nichts langweiliger als das. Darauf sollten wir achten, auch unseren Jugendlichen irgendwie weiterzugeben, dass jeder so individuell wie möglich bleibt, weil die Schönheit, die Natur hat sich ja was dabei gedacht, ne? So. Und manchmal halt, wenn die Nase zu groß ist und stört.
Aber auch das hat ja, ne? Kann ja Vorteile, also gerade in deiner Branche.
Dann kann eine Marke werden, ne?
Markenzeichen werden.
Ich wiederum dachte mir als Jugendliche, oh, ich sehe so langweilig aus. Ach, so die Proportionen und alles.
Ich glaube, da würde jetzt jeder widersprechen hier.
Ja, ich bin dankbar für alles, ne? Aber Als Jugendlicher ist man sehr anfällig, ne?
Ja, oder auch vielleicht manchmal noch unsicher, ne?
Unsicher. Also, und will irgendwie besonders sein oder guckt sich um und denkt, oh Gott, die ist so cool, die ist so wunderschön, der ist so toll und der ist so besonders. Und was habe ich eigentlich? Ich habe überhaupt gar nichts irgendwie Markantes im Gesicht oder so. Und jeder hat irgendwas. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich immer viel lache. Und ich glaube, das ist so mein Markenzeichen, dass ich einfach super positiv durchs Leben gehe, weil ich liebe das Leben und ich zelebriere es. Und geweint habe ich genug, traurig war ich genug, Drama habe ich auch genug gehabt. Und
also insofern, auf jeden Fall.
Ich denke gar nicht über das Alter nach jetzt in meiner Branche. Und auch so privat sowieso nicht. Ja. Das ist mir echt wurscht. Auch das
Gewicht. Wobei ich glaube, in deiner Branche könnte ich mir vorstellen, dass das schon also ich weiß es nicht, aber das ist doch für viele schon was zum Nachdenken ist. Weil ich weiß nicht, ob sich da vielleicht auch der Trend geändert hat.
Es gibt weniger Rollen oder andere Rollen oder eben nicht so viele.
Weil aber es ist gut, wenn du dich da natürlich einfach auch...
Also man macht ja viel Geld mit der Jugend, ne? Mit den Jugendlichen oder mit den jungen Menschen verdient man
überall
Geld.
Überall eigentlich.
Es ist immer so, in jeder Generation. Also ich mache mir über solche Dinge einfach, ich will mir auch keine Gedanken drüber machen, weil ich bin dankbar fürs Leben. Ich bin dankbar für diese Reise einfach, dass ich hier reingeschmissen wurde auf die Welt und möchte das genießen und leben und alles ausprobieren. Und aus Respekt, glaube ich, der Natur gegenüber, deswegen die gesunde Ernährung und so. Ich möchte mich nicht zerstören. Ja. Das tut man ja auch oft als Jugendlicher, ist destruktiv. Ne? Habe ich auch alles hinter
Hattest
mir.
Hattest du so Phasen? Also das,
ja.
Also Ernährung, also generell vielleicht ernährungstechnisch, Lifestyle. Ne? Also gut, das, was man halt oftmals...
Ja, tut, ne? Klar, man hat irgendwie geraucht.
Wo kam für dich dann da der Switch, wenn du sagst, weil ich weiß ja, das Thema Gesundheit... Ernährung und ein gesunder Lifestyle liegt dir auch total am Herzen.
Ja.
Gab es den schleichend oder gab es da so einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt muss ich irgendwie was ändern?
Also jeder von uns war, glaube ich, schon mal bei dem größten Burgerhersteller der Welt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ja, und als Teenager irgendwie nach einer Party zum Mac im Auto und so. Und das ist super ungesund und da ist ja nichts drin, was gesund ist und irgendwie reichhaltig. Oder eben, ich habe geraucht oder ich war auch betrunken in Party. Das Typische, was man als Jugendlicher gemacht hat. Bis heute rauche ich hier und da mal, wenn ich irgendwie Alkohol getrunken habe bei irgendeiner Silvesterparty und fühle mich irgendwie auf einmal wild und verrückt, so mit einer Zigarette. Ich finde es eklig mittlerweile. Also ich war nie so die Raucherin. Aber wie soll ich sagen? Ich bin in Polen aufgewachsen, im Garten meines Großvaters. Das klingt jetzt lustig. Also ich war halt oft da. Wir haben alles selbst angebaut. Also wir hatten Bio immer von zu Hause aus. Meine Familie hat immer auf gute Ernährung geachtet. Also nicht radikal, sondern es war einfach alles frisch aus dem Garten. Natürlich gab es in Polen viel Ei, Milch und Mehl. Heute esse ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Ich bin laktoseunverträglich. Es ist halt so, aber ich hatte das alles und wir waren Genießer in unserer Familie. Und
also du würdest sagen, da wurde dir das auf eine natürliche Art und Weise einfach mitgegeben von der Familie, ne?
Genau.
So dieses frische Kochen zu Hause, das ist natürlich perfekt im Garten anbauen.
Keine Fertiggerichte, die gab es damals einfach nicht. Also die gab es erst, als wir nach Deutschland kamen, aus Polen, Ende 80er. Da gab es auf einmal diese ganzen Säfte und irgendwie alles, was bunt war. Und man hat sich draufgestürzt auf irgendwelche Nutella, Brote. Es war alles mega ungesund. Verpackte Wurst und so alles. In Polen gab es das einfach nicht. Das war einfach alles frisch. Ne? Und auf dem Markt war alles total günstig. Heute gehst du auf den Markt und das ist eigentlich teurer, weil Bio.
Leider, ja.
Und es war so, als wir herkamen, eben so in den Westen und dann... Hatte mal kurz ungesund mit Maggi und so gelebt. Ist nämlich doch die Produkte, aber ich meine, nur so wissen wir, worum es geht. Und dann war ich Leichtathletin als Teenager. Seit ich 14, glaube ich. Ja, mit 14.
Ich auch.
Ja, lustig, ja. Und da musste man auf Ernährung achten, im Sinne von einfach, man wollte fit sein für die Wettkämpfe.
Ja.
Das hat mir sehr viel gebracht. Ich kann dir nicht sagen, ich war nie Süßigkeiten-Fan. Mich hat es immer so gekribbelt hinten in der Kehle. Das fand ich bei zu viel. Mir wurde dann auch schlecht.
So natürlich, ja.
Also ich glaube, durch diese natürliche, weil es nicht verboten wurde zu Hause, sondern man einfach viel Obst hatte, Gemüse, aber auch Süßes in Form von Kuchen dann eher.
Ja.
Jetzt nicht so Schokolade oder so. Wurde mir das so, ja, mitgegeben. Und dann später, ich weiß nicht, ich habe einige Krankheiten gehabt in der Familie, die ich mitbekommen habe, wo es definitiv hieß, man muss jetzt auf Ernährung achten, sich wirklich gesund zu ernähren. Also in Sachen Krebs zum Beispiel, weiß man heutzutage, was Wurst Zucker, mit, ne, oder Zucker oder Milch, das ist auch immer so, das muss jeder für sich entscheiden. Ich trinke halt keine Milch wegen Laktose, aber auch so denke ich, ich orientiere mich oft an Tieren und sage, die Tiere, na, wenn sie Babys sind, trinken sie Milch und dann vorbei.
Sag ich
Warum auch, trinken wir Milch? Was hat Milch?
Ich meine, ich sage auch, jeder darf für sich entscheiden, aber
genau. So ist es, genau. Und heutzutage denke ich, ich möchte meinen Körper nicht zerstören. Das ist ein Geschenk und ich möchte den so lange wie möglich fit halten. Ich möchte jetzt, solange ich jung und fit bin, in meine Gesundheit investieren, damit ich später nicht in meine Krankheit investieren muss. Krankenhäuser, Medikamente, Ärztekosten, dann tut es hier weh, da weh, dann kann man nicht mehr reisen. Das will ich nicht. Ich will fit bleiben, bis ich sterbe. Das ist so meine...
Und dafür tust du einfach heute dann schon was.
Genau, genau. Aber auch nie radikal. Also ich genieße gerne, ich gehe mit meinem Partner wandern oder spazieren oder wir machen Sport. Wir reisen viel, wir bewegen uns viel, wir ernähren uns gut. Aber auch natürlich gibt es Eis oder Kuchen mal oder so. Ich verbiete mir nichts. Deswegen muss
das
ich.
Das finde ich auch super wichtig. Für mich gehört das ja zu einer gesunden Ernährung auch dazu. Ne? Sich nichts zu verbieten und sich auch mal die Dinge zu gönnen, die vielleicht nicht so gesund sind. Also was heißt gönnen, wenn man Lust drauf hat? Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man eine gute Balance hat, so also wie du das jetzt auch gerade sagst, dann wird man da natürlicherweise, du isst ja nicht 7 Tage die Woche dann dieses Eis oder ne. Oder was es dann in den Momenten ist.
Jetzt werden alle Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, sagen, ja, jetzt sitzen die da, die beiden, schlank und quatschen hier rum. Ich sage immer, Leute, ich bin da echt radikal. Wer abnehmen will, muss was tun. Also ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die sagen, ja, ich kann nicht abnehmen. Und dann siehst du immer eine Chipstüte, immer Fertiggerichte, immer irgendwie McDonald's und immer, davon nimmt man nicht ab. Ich finde, gesunde Ernährung und Bewegung, die sind das A und O. Und wenn man will, dann muss man was tun. Natürlich hat man dann eine genetische Voraussetzung.
Ja.
Ich bin schlank von der Seite meiner Mama und meines Opas. Meine Oma und meine Onkel zum Beispiel, die haben das Essen nur angeguckt. Die mussten mehr aufpassen. Aber am Ende des Tages gibt es Menschen, die schlank sind, die total unglücklich sind oder aussehen. Oder Menschen, die mit ein bisschen mehr Kilo drauf haben und total sexy sind und voller Leben und hot aussehen. Es hat ja mit Ausstrahlung zu tun und mit dem Ganzen, was
innen passiert. Und auch der Einstellung, ne? Also einfach der Einstellung zum Leben. Also so wie du auch gesagt hast.
Also ich könnte halt nicht Fertiggerichte und ständig und immer Zucker und so, weil ich finde, ich fühle mich danach schlapp und es ist nichts Gesundes. Es tut dem Körper nicht gut. Hier und da eben mal sagen, oh, ich esse ein Tiramisu oder natürlich esse ich mal Chips und so. Aber mir reicht, ich futter da nicht 3 Tüten, sondern ich bin dann satt relativ schnell. Es kommt darauf an, glaube ich, worauf man sich fokussiert. Ne? Und man muss auch, glaube ich, darauf achten, isst man aus Frust, stopft man in sich rein aus Frust und wird deswegen dicker oder eben, es gibt auch die andere Seite, wird man dünn und wird es krankhaft, geht es in Anorexie, weil man dann gar nichts essen kann.
Auch das ist ja genauso schlimm, ne? Also beide Seiten.
Du als junger Mensch habe ich immer gehört, oh, du hast gar keinen Hintern in der Hose mit deinen dünnen Beinchen und so. Und ich habe immer 48 Kilo gewogen. Seit ich 18 bin, hat sich das Gewicht nicht verändert. Jetzt 45, Hormone, jetzt bin ich irgendwie happy in meinem Leben und ausgeglichen und laid back. Jetzt habe ich 8 Kilo oder 6 Kilo zugenommen. Ich sehe das auf Fotos und denke so, oh, okay. Manchmal fragen mich die Leute, ob ich schwanger bin, weil ich habe halt einfach zugenommen, bin ich nicht. Aber
du fühlst dich damit gut.
Ich fühle mich damit gut. Ich sehe jetzt, okay, meine Oberarme, die waren immer so schön schlank, so irgendwie elegant, jetzt ist es anders, jetzt muss ich halt dafür was tun. Jetzt mache ich mal eine Liegestütze und so. Und da muss man aber auch gucken, ne? Nicht zu viel pumpen, damit das eben nicht größer wird, sondern Übungen machen, wo es dann in die Länge geht. Man kann sich immer damit beschäftigen, ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, radikal, ob es jetzt Veganer sind oder Sportsüchtige oder also alles, was übertrieben ist. Ich finde, alles sollte sich mehr oder weniger die Waage halten. Und das Wichtigste ist immer, glücklich zu sein.
Ja.
Egal wie.
So. Total. Und ich glaube, das, was du auch vorhin eingangs gesagt hast, der innere Antrieb, warum mache ich das, was ich mache? Wofür ist mir das wichtig? Wie möchte ich später leben? Von wem möchte ich unabhängig sein? Oder einfach für mich in meinem Leben unabhängig sein. Nicht mit Krankheiten, mit bestimmten Dingen dann
umgehen. Fit durchs Leben gehen, ja, ohne Rollstuhl, ohne irgendwie Gehstücke.
Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, und das ist so dieser innere Antrieb, den, glaube ich, alle auch am besten sich nochmal jetzt bewusst machen können, die zuhören, ne? Die es vielleicht manchmal zwischendurch verlieren. Und klar, man isst auch mal was Ungesundes. Aber wenn der innere Antrieb da ist, dass man grundsätzlich seinen Körper wertschätzt, das Leben wertschätzt, ne, die Natur und so, wie du es auch gesagt hast, und sich überlegt, wie möchte ich eigentlich später mal leben?
Wie möchte ich leben? Genau, wer möchte ich sein? Ne? Zu wem schaue ich auf vielleicht, oder wer inspiriert mich? Wie ist diese Person und was kann ich mir da abgucken? Und es gibt Menschen, die, wenn sie vegan leben, ganz radikal aus ihren Überzeugungen leben und es gerne tun. Es gibt aber Menschen, die zwingen sich zu etwas aus irgendwelchen Gründen. Und man merkt, oh, die sind nicht wirklich happy, wenn sie da sitzen und auf ihrem Salatblatt rumschneiden und eigentlich würden sie gerne mehr oder was anderes essen. Es muss immer so, wie du sagst, die Einstellung dahinter, wenn man damit glücklich ist und sich wohl und fit und super fühlt, okay. Aber irgendwelchen Trends hinterherrennen oder irgendein komisches Schönheitsideal verfolgen, was einem nicht gut tut, seelisch und körperlich, weg damit. Und
hast du Dinge in deiner täglichen Routine, gerade das Thema Gesundheit, Lifestyle, die dich unterstützen, die dir helfen, wo du sagst, das brauche ich täglich oder regelmäßig, dass ich das für mich mache? Du hast vorhin auch schon von Sport gesprochen, Ernährung haben wir jetzt schon viel gesprochen.
Ich trinke ganz, ganz oft heißes Wasser morgens nach dem Aufstehen. Ich mache Natron rein und Apfelessig manchmal. Nur vom Apfelessig habe ich tatsächlich abgenommen, was ich nicht wollte. Oder mal warmes Wasser mit Zitrone. Das ist mir aber oft zu sauer. Oder Limette und Honig. Das tut gut, dieses warme Wasser. Du kennst dich ja am besten aus und kannst das am besten erklären. Ne? Was macht es mit einem? Ist es für den Stoffwechsel super?
Für den Stoffwechsel.
Für die Entgiftung.
Genau. Und gerade, weil du gesagt hast, auch direkt am Morgen.
Genau.
Also mit Zitrone auch gut. Apfelessig ist auch super,
genau,
wenn man das mag.
Also das ist wirklich eine Routine, ne, von mir. Vergesse ich aber auch hier und da. Ne? Mhm. Nahrungsergänzungsmittel. Mhm.
Wichtiges Thema.
Schwöre ich drauf, aber nicht nur auf die. Ich genieße ja eine ausgewogene Ernährung, weiß aber, dass heutzutage in den Lebensmitteln meiner Meinung nach so viel fehlt. Also die sind einfach anders als früher, was den Vitamingehalt betrifft, dass ich mich da unterstütze. Ne? Also zum Beispiel auch Vitamin D. Wir leben jetzt in Europa, je nachdem, wo wir leben, haben ganz viele Menschen Vitamin D-Mangel. Hat ja auch mit Hormonen zu tun und hat ganz viele Auswirkungen auf ganz viele Krankheiten oder Symptome, die man hat. Ne? Ich muss ab und zu Zink nehmen. Ich mache eine Zinkkur, wenn meine Nägel sich spalten. Helfe ich? Merke ich, dass es hilft. Wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, sie haben aber genug Zink, laut Blutbild, sage ich, ja gut, aber meine Nägel spalten sich. Wenn ich mehr zu mir nehme, hilft mir das. Da höre ich auf mich und meinen Körper. Und ich schwöre, ich halte jetzt nicht viel von außen, von überteuerten Cremes. Ich habe eine Bekannte, die in der Chemie arbeitet, die sich sehr gut damit auskennt, die mir immer erklärt, guck mal, die Creme für 500 Euro, da ist nichts anderes drin als in der für 7,99 Euro. Das mache ich so äußerlich unterstützend, aber ich kaufe mir keine Cremchen für 500 Euro. Finde ich Quatsch. Ich sehe auch Leute, die das benutzen und man sieht den Unterschied eben nicht.
Ja.
Also wenn man sich auch irgendwelche Superstars anguckt, die altern trotzdem, egal ob sie goldene Fäden haben oder goldene Cremes oder Diamanten schlucken, weiß ich nicht, was die alles machen, werden trotzdem älter. Man wird einfach älter. Heutzutage weiß man auch, zu viel Wasser ist auch nicht gut. Ne? Man muss es immer je nach Gewicht und Anstrengung und so mal alles irgendwie portionieren. Mhm. Worauf ich schwöre, sind Trockenmassagen. Ja, Trockenbürsten. Ich habe so einen Handschuh. Ich habe Bürsten. Ich habe auch so einen Roller. Ich finde, das ist super für Orangen- oder gegen Orangenhaut. Mhm. Ich roll da meinen Po und alles, was zu rollen ist. Massieren. Mhm. Gerade als Frau Brustmassage, ne? Mhm. Auch mal zur Massage zu gehen. Ich habe meine Handtücher, ich mache keine Weichspülereien, weil meine Oma mir beigebracht hat, mit dem Handtuch immer mich zu scheuern, zu massieren, ja, zu trocknen. Ja. Und ich habe, Leute, ich habe eine super weiche Haut, mhm, und creme mich eigentlich kaum ein. Mhm. Weil auch da, aber da bin ich, wie soll ich sagen, ich achte drauf, was ich in meine Blutbahn, mhm, einführe, ja, von außen, es geht ja alles ins Blut, genau, und ins System. Ich will da keine komischen Inhaltsstoffe. Mhm. Und manchmal im Winter braucht man ein bisschen Creme oder so, oder wenn man geschwommen ist, Chlorwasser und so weiter. Ich glaube, von innen ist es viel, viel wichtiger, und eben die Massagen, die machen ganz viel. Gibt aber auch Leute, die wollen diese teure Cremchen, weil das ist für sie ein Lebensgefühl und eine, mhm, Lebensqualität, und dieser Duft und Chanel oder was auch immer. Super, das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, ich glaube, da konnten jetzt einige noch hier und da ein paar Tipps mitnehmen. Und wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen. Ja. Deswegen eine der letzten Fragen. Wenn du jetzt so deinen Weg bis hierher anschaust, was würdest du sagen, was hast du da eine Idee, wenn du in die Zukunft guckst? Wie lebst du da? Guckst du... Bist du da flexibel, das, was du vorhin auch gesagt hast, einfach, oder hast du da vielleicht auch so deinen Weg, wo du sagst, das und das ist mir noch wichtig, das möchte ich gerne noch unbedingt machen, egal in welchem Bereich, auch jetzt nicht nur beruflich?
Also ich lebe immer so, dass ich mir gerne in den Spiegel, mhm, schaue, dass ich weiß, ich lebe die Werte, die mir wichtig sind, und gebe die auch weiter im kleinen Kreis. Das ist mir super wichtig. Beruflich will ich noch weiterkommen. Da will ich noch mit Menschen arbeiten, die ich einfach toll finde. Ob es Kollegen, Kolleginnen sind oder Regisseure, Produzenten, auch international. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, würde ich wenig ändern. Mhm. Ich finde, man muss seine Fehler machen als junger Mensch, damit man lernt, damit man wächst, damit man die Person wird, die man dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt ist. Ich finde Lebenserfahrungen sehr, sehr wichtig, um den Horizont zu erweitern. Ich würde heutzutage, das mache ich auch, ich achte mehr darauf, wen ich in mein Leben lasse. Mhm. Das ist super wichtig. Mhm. Toxisch ist so ein Modebegriff geworden, aber da muss man muss sich schützen, welche Energie man, ja, in sein Umfeld lässt. Total. Ne? Du bist ja auch so, wie dein Umfeld ist. Ob es dein Lebenspartner ist, mhm, oder Freunde sind. Familie kann man sich nicht auswählen. Muss man auch manchmal verlassen. Es können auch Eltern, Geschwister sein. Wenn das nicht gut tut, finde ich, muss man da, mhm, einen Cut machen und weiterziehen, um sich zu schützen. Die Seele ist ganz, ganz wichtig. Auf die achte ich einfach sehr und auf meinen Körper auch. Aber die Seele kommuniziert ja dann, wenn sie nicht gehört wird, über den Körper und Krankheiten oft. Mhm. Ja, es ist noch ganz, ganz viel. Ich möchte noch die ganze Welt bereisen und mich beruflich austoben und freue mich über neue Menschen, wie dich zum Beispiel, die in mein Leben kommen und wo man neue Freundschaften schließt. Man hat ja viele, die schon wirklich zig Jahre anhalten, und dann gibt es neue Menschen, die, genau, einen neu bereichern. Und auch wenn man sich noch nicht so lange kennt, hat man vielleicht eine intensive Zeit, ja, oder eine schöne...
Und so wie du sagst, dass man die Energien einfach schützt, ne? Also ja, seine, genau, eigene, finde, ja, ich ganz wichtig auch.
Ja, total. Also wirklich, ob alles, was man reinlässt in das Betriebssystem, ja, würde ich sagen, ne? Ob es eben eine Creme ist oder Ernährung, mhm, ist oder die Energie eines anderen Menschen, mhm, das arbeitet da drin, das macht was mit dem System. Und da muss man, finde ich, wirklich dann, das ist man sich selbst, wie soll ich sagen, man muss es sich wert sein, selbst auf sich aufzupassen, sich zu schützen und zu gucken, was macht meine Seele glücklich, egal in welcher Form. Und diesen Weg verfolgen, weil man spürt es. Wenn es dir gut geht, bist du frei, alles fließt und ist warm. Wenn es einem schlecht geht, wird es eng und kalt und tut weh und fühlt sich nicht gut an. Und auf diese Zeichen muss man achten, finde ich.
Total. Das sind schon richtig schöne, fast Schlussworte. Ich habe ja immer noch eine Frage am Ende. Wenn du auf dein Leben irgendwann mal zurückblickst, was natürlich noch ewig lange dauert, was würdest du sagen, falls du es so benennen kannst, sind für dich so die drei Pfeiler für mehr Gesundheit, Zufriedenheit und Glücklichsein gewesen?
Nummer eins, Liebe. Ich habe sie Gott sei Dank erfahren. Bedingungslose Liebe meiner Familie, von meinen Großeltern und meiner Mama. Ich glaube, Liebe ist die Antwort für fast alles. Der Mensch braucht es in Form von Zuneigung, Wertschätzung, Wärme, Körperlichkeit. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil man merkt den Menschen an, wenn ihnen Liebe fehlt im Leben. Und das wünsche ich allen. Lachen. Ich finde Lebensfreude, viel Lachen einfach. Lachen, viel Lachen. Das hält gesund und jung und das macht eine gute Ausstrahlung. Das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, auch wenn es mal steinig ist oder problematisch. Zu denken, es geht sowieso, die Welt dreht sich immer, immer weiter. Und das Dritte, neugierig zu bleiben und mutig zu sein, weil man hat nur dieses eine Leben. Und ich sage immer, wenn ich irgendwann mal im Sterbebett liegen sollte, will ich nicht bereuen, etwas nicht getan zu haben. Wenn ich was getan habe und es bereue, sage ich, ach, Schwamm drüber, schief gelaufen, blöd gelaufen, aber es ging weiter. Aber etwas nicht getan zu haben, glaube ich, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Und ich glaube, das sagen auch ganz viele Menschen, ja, die im Sterben liegen. Genau. Ne? Hätte ich bloß, weil das bereue ich, es nicht getan zu haben.
Oh, voll schön. Ja. Also danke für diese schöne, inspirierende, motivierende Folge auch.
Dankeschön.
Danke, dass du deine Themen und auch deine Leidenschaft, deinen Lebensweg mit uns geteilt hast. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört und zugehört hat, hat gemerkt, wie viel Liebe du auch in dir trägst und wie viel Leidenschaft auch für deinen Beruf, fürs Leben, für die Inspiration. Und danke nochmal dafür.
Danke dir.
Und ganz kurz, wo findet man dich? Also wir verlinken natürlich hier auch alles in den Shownotes. Gibt es aktuell was, wo du sagst, vielleicht arbeitest du da gerade dran oder gibt es irgendwas, auf was wir uns freuen können?
Im kommenden Jahr, ab April, glaube ich, oder März, bin ich wieder in der Komödie am Bayerischen Hof mit einer Komödie zu sehen. Ich arbeite gerade an neuer Musik, an einem Musikprogramm an einem Live-Programm. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe eine kleine Band mit den
es passiert
zwei tolle Musiker, genau. Und im TV muss ich gerade überlegen, oder Kino. Im Kino bin ich zu sehen in Tod meiner Jugend. In einer kleinen Gastauftritt, aber es wird ein toller, toller Film. Da kommt einiges.
Ja, da kommt einiges. Ja. Und wir werden hier natürlich auch deinen Instagram-Kanal, deine Website und alles verlinken. Danke dir
Dankeschön.
Für deine
Vielen
Zeit.
Ja, was für eine inspirierende, schöne Folge, oder? Ich habe Natalia auf jeden Fall total ins Herz geschlossen und wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann findest du hier in den Links auch die Shownotes zu ihrem Instagram-Kanal und schreib uns super gerne auch unter dem Instagram-Reel, wenn du Fragen zur Folge hast, wenn du Anregungen hast oder einen Impuls loswerden möchtest. Wir freuen uns und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge bzw. den Podcast abonnierst, ihn bewertest, vielleicht sogar eine Rezension dalässt, kostet nichts, hilft aber ganz, ganz doll, den Podcast weiter zu verbreiten. Dafür sage ich schon mal von Herzen danke, fühl dich umarmt und in diesem Sinne sage ich, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, deine Adese.